Beziehung mit Gott ist echt einfach dann möglich, wenn wir Zeit uns nehmen, einfach die Verbindung, die Beziehung mit Gott zu erleben. Und er hat so ganz nebenbei hat er so gesagt, ja, wir haben so viele Ablenkungen. Wer kennt die Ablenkungen? Und das hat mich echt inspiriert. Er denkt, dem will ich nachgehen. Ich weiß nicht, ob es dir gleich gegangen ist. Es ist eigentlich ja ganz simpel, was er uns erklärt hat. Er wohnt in deinem Herz, er wohnt in meinem Herz. Gottes Wert, Gottes Wesen nimmt Raum in uns. Etwas tut uns ja beeinflussen. Und je mehr wir von Gott beeinflusst sind, je mehr tragen wir von dem Göttlichen in uns. Und das hat ganz viel Einfluss nachher auf mein soziales Umfeld, in mein Verhalten im sozialen Umfeld. Und es ist wie ein Kreislauf, wo wir mit Gott erleben. Was von Gott kommt, in mich hineinkommt, von mir zurück zu Gott geht, oder von mir zu euch, von mir zu in die Wege, zu dort, wo ich bin. Und eigentlich ist Gott die Quelle, das Herz von Gott. Und mein Herz ist der Ort, wo die Quelle füllen darf. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in den Gedanken, wieso lasse ich mich so viel ablenken, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich tue mich, wenn ich jetzt zu euch rede, voll mit einschliessen. Denkt ja nicht, die Elisabeth hat es im Griff. Sie ist auf dem Weg und mir hat die Predigt von Florian Sondheimer und da, wo ich nachher eingetaucht bin, hat mir extrem geholfen zu verstehen, was eigentlich passiert. Und jetzt mache ich zuerst einen relativ theoretischen, abstrakten vielleicht für die einen, Diskurs, aber das ist wichtig, um zu verstehen, was in uns passiert. Weil wir leben in dem Spannungsfeld von ich will und es geht gleich nicht. Die, die am Abend waren über Resilienz, es gibt, wenn es um Widerstandskraft geht, ganz einen zentralen Satz, den wir sagen, einfach, wo wir uns bewusst sein müssen, alles in uns ist so, wie wir es bewerten. Alles, alle Dinge in mir sind so, wie ich sie bewerte. Also, meine Geschichte hilft mir zu bewerten. Oder mein Moment, den ich erlebe, den tue ich bewerten aufgrund von meiner Erfahrung. Also wenn ich eine böse Schwiegertochter habe, wenn sie mir anruft, was meint ihr? Mein Herz ist voll Freude und schlägt und findet es cool. Nein, meine Bewertung sagt, oh, was kommt jetzt? Merkt ihr etwas? Wir tun das, was wir empfangen, tun wir bewerten, tun das speichern, ich komme dann noch im Detail drauf. Und nachher, wenn etwas ist, tun wir entsprechend reagieren. Also, die augenblickliche Situation wird vielmal nicht bewertet mit dem, was eigentlich nur passiert. Also nicht auf der faktischen Ebene, sondern auf einer emotionalen Ebene oder ein Ablauf im Hirn. Genau, es passiert da. Und dann wird es entsprechend bewertet. Und unsere Gefühle, die erleben unvollkommene Momente, belastende Momente mit Personen, mit Ereignissen, Situationen. Und all das ist verantwortlich, wie wir die Sachen bewerten. Also deine Geschichte hat sehr mitgeprägt, ob du das hast will oder nicht, dass du Sachen bewertest, ob etwas gut ist oder nicht. Das brauchen wir auf allen Ebenen, also auch Sachen, die gut sind. Also wenn mir das Heidi anruft und sagt, wenn sie nur schon Sachen sagt, Elisabeth, dann denke ich, oh sie Gott, wo sie mit mir Kaffee trinken. Also bereits kommt so eine positive Schwingung in mich. Wenn sie dann sagt, Elisabeth, ich bin ein bisschen sauer über die letzte Predigt, dann geht bei mir der Level gerade runter. Weil ich wollte heute angegriffen werden. Also es ist nicht der Moment, sondern da, wo hinten bei uns abläuft. Und wir sind ganz allein verantwortlich für unsere Gefühle, die wir im Moment anstoßen, wenn etwas ist. Ich allein entscheide, ob ich auf etwas glücklich reagiere, fröhlich reagiere, ob ich aggressiv werde, traurig werde, mich ärgere, ob ich gelassen reagiere, niedergeschlagen bin. Für das bin ich verantwortlich. Aber mein Wertesystem spielt uns da manchmal so ein bisschen, steht uns beide rein. Wie bilden wir unsere Werteurteil? Dafür ist unser Hirn verantwortlich. Jetzt nehme ich euch einen Exkurs mit. Das ist, wenn man so schlau in Schule machen darf. Aber ich hoffe, es hilft euch verstehen, was in dir und in mir abgeht. Eben gerade wenn es darum geht, mich abzulenken. Da passiert etwas. Und es kommt ganz... Ihr könnt das überall nachlesen im Internet. Da vorne haben wir den präfrontalen Kortex, das ist ein Hirnteil. Da drin, das ist das Kontrollzentrum vom Hirn. Denn da werden alle Signale von der Außenwelt bereits gespeichert und sind Gedächtnisinhalt, wo bewertet emotional und in der Logik. Also das wird da vorne gebildet. Was du hörst, wird emotional bewertet, oder was du erlebst, was du spürst, wird da vorne emotional bewertet und wird in der Logik abgeleitet. Das passiert einfach, weil wir Mensch sind, weil Gott uns so gemacht hat. Und das Hirnzentrum ist auch für Planung und die Impulskontrolle verantwortlich und für das Sozialverhalten. Also, wenn man gehört, für die Impulskontrolle, wenn mein Impuls sagt, will ich nicht, ich würde jetzt mich ablenken lassen, dann sind wir da vorne ganz aktiv. Wenn da unser präfrontaler Kortex nicht funktioniert, das gibt es, das ist dann, wenn wir unter Schock stehen, und das ist dann, wenn wir traumatische Erfahrungen gemacht haben, wenn Traumastörungen sind, dann ist da vorne das Hirn, die Logik und die Emotion nicht fähig, das zu speichern. Dann sind wir nicht mehr fähig, Lernprozesse zu machen. Und es kann sein, dass wir alle Hemmungen verlieren. Das ist dann, wenn ich plötzlich verrückt werde. Niemand weiss wieso. Oder ich plötzlich in Tränen ausbreche. Niemand weiss wieso. Weil dann habe ich jede Kontrolle eigentlich verloren. Ich kann aggressiv werden, kindisch, bis zu treibhaft. Und das, was dramatisch abgeleitet ist, oder wenn etwas unter Schock passiert, das ist da hinten im Hirnstamm abgeleitet. Das ist eine Schnittstelle übrigens zwischen dem Hirn und dem Rückenmark. Das ist noch spannend für alle, die mit viel Rückenweh rumlaufen. Es kann auch sein, dass gewisse Trauma da hinten den Rücken mit beeinflussen. Der Hirnstamm ist für essentielle Lebensfunktionen zuständig. Der steuert die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Atmung. Auch die wichtigen Reflexe sind dort drin, wie Augenzwinkern, Schlucken, Husten. Auch für den Schlaf ist der Hirnstamm zuständig. Für die Traumphase. Und interessant ist, im Hirnstamm, der ist durchzogen von einer netzartigen Struktur aus lauter Nervenzellen und ihren Fortsätzen. Und daran ist die Steuerung von der Aufmerksamkeit angehängt und vom Wachheitszustand. Also das sind ein Haufen Sensoren, wo vieles einfach mal zur Kenntnis nehmen und reagieren. Dort drin ist auch der Kreislauf drin, zum Beispiel, oder die Atmung, oder wenn ich muss erbrechen. Also das Erbrechen macht nicht unser logisches Hirn oder unser emotionales Hirn, sondern das ist gesteuert. Und jetzt gehen wir ganz geschwind ins Psychosomatische. Wow, mir wird es kotzübel. Das ist schon hier gesteuert, weil es einfach zu viel ist. Wieso sage ich euch das alles? Der präfrontale Kortex, der bewertet unser Alltagsleben. Bis 3 Jahre nur die Emotionen, wie das logische Hirn erst später entwickelt wird, also als Baby, sind nur die Emotionen abgeleitet worden. Und unter Hochstress und traumatischen Erfahrungen kann der präfrontale Kortex das nicht bewerten. Das schwirrt in deinem Hirn herum und wird im Hirnstamm eingefroren, als Lähmung, als ich kann nicht, geht nicht, ich kann nicht fliegen. Und dann steckt es da hinten. Und dann sind wir den Reflex ausgesetzt. Und das können wir daraus folgen. Meine Erfahrungen aus meinem Leben sind bewertet und gespeichert. Alle Erfahrungen. Wir können die nicht wegzaubern. Die sind gespeichert. Entweder im präfrontalen Kortex oder im Hirnstamm. Je nachdem, was du für Erfahrungen gemacht hast. Und ich möchte einfach ein bisschen ein Beispiel zeigen in Bezug auf Reaktion. Mein Mann hat so eine gute Mode. Ihr merkt schon, wie ich anfange. Er kommt heim, jetzt wohnen wir in der Wege. Er geht schnurstracks ins Schlafzimmer, kommt nicht darauf an, ob er vom Garten kommt oder vom Büro, ob es regnet oder nicht. Läuft rein, zieht seine Schuhe ab neben seinem Bett und da sind sie. Was macht das in mir? Was wäre die vernünftige Reaktion von mir? Was wäre so eine ganz normale Reaktion? Ist das eine normale Reaktion? Das ist eine krankmachende Reaktion. Genau. Es gibt das als heute und jetzt. Es gibt das heute und jetzt, wo ich einfach sage, du, ich wäre froh, wenn die Schuhe im Schuhgestell wären im Gang. Es könnte ja sein, dass sie dreckig sind. Aber was läuft in mir ab? Ich tue es jetzt überspitzt, es läuft nicht ganz in mir so ab, wenn ich jetzt euch erzähle. Aber ich möchte euch einfach die Dimension aufzeigen, was ablaufen kann. So als erstes, die Schuhe haben Dreck dran. Das könnte einen gewissen Ärger auslösen. Schließlich putze ich. Das ist mal eins. Aber das andere ist dann, wie viel Mal habe ich ihm das schon gesagt? Dann steigt der Ärger auf. Er nimmt mich überhaupt nicht ernst. Nie nimmt mich jemand ernst. Immer werde ich allein gelassen. Spürt ihr das? Das ist mein Bewertungssystem, wenn es so abgeht. Es geht nicht ganz so krass ab. Einfach so, so im Trost, aber ich kann mich heute noch ärgern. Darum ich gefunden, ich tue mich voll mit einbeziehen, es gehört mit zu mir. Es kann so weit gehen, dass so eine Situation uns in eine Hilflosigkeit führt, bis in eine Ohnmacht hinein. Das hat mit der Situation von diesen Schuhen neben dem Bett nichts mehr zu tun. Aber es kann angestoßen werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, unsere emotionalen Reaktionen, die sind häufig nicht sehr sachlich, sondern sie sind angestoßen von unserem Bewertungssystem. Von dem, wie Sachen bei mir gespeichert sind, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder sogar die ganzen dramatischen Sachen. Dann etwas, wo ich einfach noch schnell einflüssen möchte, wenn wir schon in diesen ganzen Sachen sind. Die unverarbeiteten Emotionen, also mein Ärger oder meine Hilflosigkeit, mein Alleingelassensein, was auch immer, all die Emotionen tun sich im Körper ablegen, weil die müssen neu einen Platz haben. Das hat vielmal den Grund, dass man Sachen auch körperlich spürt. Also es gibt ja so die berühmten Sätze, das verängstigte Herz, oh, das liegt mir auf dem Magen, ich mag es nicht mehr buckeln. Oder Schmetterling im Bauch, wow. Das sind alles Sachen, die spüren wir im Körper. Oder ich laufe auf dem Zahnfleisch. Wenn jemand das sagt und zum Zahnarzt muss, muss er nicht erstaunt sein. Es ist mal etwas im falschen Hals gekommen. Oh, das kenne ich. Da ist ein ganzer Rattenschwanz hindurch. Das geht mir schön an die Nieren. Ich habe mich dann gefragt, ich habe nur eine Niere. Ob ich als Kind im Bauch so gelitten habe, dass man so an die Nieren gegangen ist. Ich glaube es nicht. Das ist ein Erbgut, das man hat. Aber vielleicht wirklich auch mal beleidigt aus so Sachen. Aber jetzt kommen wir zurück zu der Frage, warum erlebe ich so viel Ablenkung? Um Zeit mit Gott zu verbringen. Die Herz- und Herzverbindung, dass die kann stattfinden. Ist es nicht der Wunsch von uns allen, irgendwo die Beziehung zu leben? Das Herz zu Herz verbinden. Zeit mit Gott zu verbringen. Und je nachdem, was du erlebt hast, wie du Sachen erlebt hast, wie du das bewertet hast, wie das abgespeichert ist, hat das sehr klaren Einfluss auf das, wie du Zeit mit Gott, das heisst, was dich ablenken kann, um die Zeit mit Gott zu verbringen. Zum Beispiel, ich zähle jetzt ganz einen Haufen auf, wenn du dich findest, nimm das ernst. Wenn du dich nicht findest, dann freu dich. Ich zähle jetzt einfach mal eine Reihe auf, wo du vielleicht ein bisschen spürst, von was ich rede, was die Ablenkungen sein können. Wenn du Mühe hast, Vertrauen, dann hat das vielleicht mit deinen eigenen Erlebnissen zu tun. Du musst Misstrauen aufbauen, zum Überleben. Und jetzt den Gedanken, Gott begegnen. Kenne ich denn den? Wenn ich
emotional oder geistlich missbraucht worden bin oder nicht ernst genommen worden bin, nehme ich den Gott ernst? Das machen wir, das läuft ganz unterschwellig mit. Wenn du ängstlich bist, was immer, woher die immer Angst, die Angst auch kommt, der mächtige Gott, puh, Hilfe, dem mächtigen Gott begegnen, ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Wir haben in unserer Leistungsgesellschaft viel auch so das Ding, ich muss allen recht machen. Zu diesen allen gehört dein Leben rundherum, das dich ablenkt. Du musst es ja zuerst allen recht machen und dann kannst du vielleicht zu Gott gehen. Oder du musst Gott recht machen und das schaffst du sowieso nicht. Also, dann resigniere ich gerade schon, dann mache ich gescheiter meinen Haushalt, als dass ich mir Gott begegnen will, wo ich sowieso nicht genüge. Maria und Martha sind dort ein bisschen ein Beispiel. Ich möchte Martha nicht in schlechtes Licht stellen. Martha haushaltet und schafft. Und dort spüren wir genau die Bemerkung. Sie hat so einen Ärger gehabt mit Maria. Sie hätte können sagen, mein Part ist das Haushalten. Der Maria hat einen Part, ist dort zu sitzen. Aber sie hat sich geärgert, tief geärgert, weil sie sich nämlich allein gelassen gefühlt hat. Etwas, was uns auch viel ablenken lässt, ist, ich habe so viel Mist in meinem Leben, wo nicht stimmt. Ich habe dort wieder versagt und je nachdem, was du für ein Bewertungssystem in dir hast, ist das noch krasser. Wenn du sehr sensibel bist auf, oder ein eigenes Mass angeleitet, was ist gut und nicht gut, dann machst du nonstop Mist. Dann hast du übrigens eigentlich geschaut im Fernsehen, Netflix, sowieso den Film, den du jetzt gerade reingezogen hast. Und mit all dem Mist kann ich Gott unmöglich begegnen. Das ist ein Bewertungssystem. Ich schäme mich. Ich kann Gott nicht in die Augen schauen. So. Dann tue ich mich lieber ablenken. Oder die Erfahrung mit Menschen. Ich habe nie so ganz gewusst, wie es meine Eltern gemeint haben. Mal war es gut, mal war es nicht gut. Oder mit dem Lehrer. Vor allem mit Autoritätspersonen. Gott ist eine Autorität. Und genau das nehmen wir auch mit in unsere Gottesbeziehung. Sagt euch ja zu mir. Nehmt er mich an. Was hat er jetzt wieder mit mir? Ist er recht gewesen? Ah, vielleicht nimmt er mich in die Arme. Der Zerriss, die Spannung. Das ist ablenken viel einfacher. Als dem Gefühl nachgehen, wie sieht er sich wirklich? Oder? Ich muss alles unter Kontrolle haben. Wir Schweizer sind Helden. Ich muss alles unter Kontrolle haben, heisst, Gott, der sagt, ich habe alles im Plan, ich habe alles unter Kontrolle, wird mir zur Konkurrenz. Der schnellt mir vielleicht rein, der weiss nämlich nicht, was ich kontrollieren muss. Das geht ja eigentlich gar nicht an. Also ich muss mich schon mal aus dem Gedanken rausnehmen, dem Gott zu begegnen. Weil vielleicht kontrolliert er dann mich, das will ich nicht. Oder der Gedanke, ich muss Gott zufriedenstellen. Ach, das schaffe ich sowieso nie. Also lasse ich mich lieber ablenken. Oder du hast tiefe Ängste, Existenzängste. Sorge um Materielles. Sorgen ist eines der grossen Hemmschwellen, obwohl Jesus einlädt. Komm zu mir mit den Sorgen. Aber Sorgen ist etwas vom Erschlagensten, das uns ablenkt, zu Gott zu gehen. Wir gehen einen anderen Weg. Wir schlagen einen anderen Weg, wie wir die Sorgen auf uns nehmen und das Gefühl, wir können sie lösen. Oder das, was für mich greifbar ist, kann es lösen. Dann auch die Angst, ich könnte versagen, nicht zu genügen. Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist bei mir einer der grossen Punkte über Jahre. Beim Gedanken, Gott zu begegnen, was will Gott von mir? Kann ich das? Schaffe ich das? Das war eine von meinen grossen Themen über Jahre. Der Gedanke, Gott zu begegnen und so der fordernde Gott, der etwas von mir will. Und ich bin Gott extrem dankbar, ich darf ablegen, ich darf heute Gott begegnen, ohne immer das Gefühl von, was will er von mir? Schaffe ich das? Es ist doch dann einfacher, um einfach nicht zu Gott zu gehen. Wenn ich erlebt habe, wie ich verlassen worden bin, oder wenn ich im Verzagten hinein stecken geblieben bin, durch tiefe Erlebnisse, die sehr, sehr weh tun haben, kann ich dem Gott vertrauen? Wie ist es, wenn er nicht antwortet? Ich weiss gar nicht, ob ich ihm da mein Herz auftun will. Vielleicht passiert wieder genau das Gleiche. Es ist einfacher, mich ablenken zu lassen, als mich auf den Prozess einzulassen. Oder auch wenn du ganz stark Ablehnung erlebt hast oder in einem tiefen Minderwert gelebt hast und zum Teil heute noch mitreist. Wer garantiert dir, wie es dir geht, wenn du bei Gott bist? Nimmt er mich wirklich an? Nimmt er mich wirklich an? Das sind tiefe Fragen, die stellen wir uns. Und darum ist das eigentlich so viel einfacher. Und es kann so weit gehen, dass du im tiefsten tiefe Verlustängste hast, bis hin zu Todesängste. Und die Angst, dass Gott dir nicht die nötige Aufmerksamkeit gibt, das ist es einfacher, zu sagen, ich gehe auf den Gott zu. Weil das wäre schlimm, in dem Moment die Aufmerksamkeit nicht überzukommen. Dann lernen wir in der Gemeinde, auch in den Anbetungsliedern, wie Gott ist. Und wenn das eine Täuschung ist, wenn Gott nicht so ist, was mache ich denn? Kann ich glauben, was in der Bibel steht? Oder nur schon beim Gedanken, ja, es ist gut, wenn ich stille Zeit mache, wenn ich die Bibel lese, kann es so passieren, dass du innerlich nervös wirst. Dein Herz fängt an zu pöldern. Du wirst unruhig. Du willst eigentlich weg von dem Moment. Ich habe das als Kind viel erlebt, wenn wir im Gottesdienst waren. Dann habe ich immer gedacht, ui, was kommt jetzt in den Gottesdienst? Will Gott etwas von mir an? Und das ist für mich erst zur Ruhe gekommen, als ich gewusst habe, Gott ist ein guter Gott und er hat mich von oben bis unten einfach gern. Dann ist das in die Ruhe gekommen. Ich könnte das wahrscheinlich mir gar nicht vorstellen. Aber das habe ich gehabt. Bis etwa 18, das hat mich tief begleitet. Kann ich die Erwartungen, die Gott an mich hat, erfüllen? Also lieber keine Erwartungen kennen. Ich lasse mich lieber ablenken. Wir haben auch sehr viele Beziehungskiller aufgrund unserer Erfahrungen. Und das beeinträchtigt unsere Beziehung auch zu Gott, wie zu den Menschen. Oder wir können von da vorne noch so locker sagen, oder in der Bibel können finden, Gott ist ein Gott von der Beziehung. Gott will mit dir zusammen sein. Wenn du Angst hast vor Beziehung, dann tun wir uns lieber ablenken. Und ihr merkt, ich weiss nicht, ob du dich neu gefunden hast, wir merken, das sind so Themen, die schwingen ganz unbewusst und ganz gewohnt in uns mit. Das ist ein Teil, der zu dir und zu mir gehört. Und wenn wir den nicht kennenlernen, den Teil, dann lernen wir unsere Ablenkungen, die wir leben, nicht kennen. Und das ist, wenn ich so mit diesen Ablenkungen mich auseinandersetze, ist das nicht ganz so einfach. Und darum habe ich den Exkurs ganz bewusst gemacht. Dass man versteht, was hindurch passiert mit so Ablenkung. Und das kann im ganzen Leben passieren, nicht nur in der Beziehung zu Gott. Und jetzt müsst ihr vorstellen, du hast jetzt erkannt, heute Morgen, da, das ist meine tiefe Angst, dass Gott etwas will. Ich nehme jetzt mich, früher noch. Das ist meine tiefe Angst, Gott zu begegnen. Weil er ja sicher etwas will von mir, was ich sowieso nicht kann. Jetzt tue ich die weit weg vor. Hilft mir das, wenn ich das weit weg tue von mir? Was wäre die Antwort? Das ist mein Herz. Und das ist meine Angst. Was ist die Antwort? Was soll ich machen mit dieser Angst? Hat jemand einen Tipp? Und wie bringe ich die zu Gott? Oder ich lenke mich ja ab, ich habe ja Schiss vor Gott. Wie schaffe ich denn das, dass Gott die Angst überkommt? Ich finde, ich kann mich jetzt für verrückt erklären. Genau. Es ist ganz wichtig, dass wir die Angst, was immer das ist, erkennen. Realisieren, das gehört zu meinem Leben. Das gehört zu meinem Leben. Das ist ein Teil von mir. Und anfangen, es klingt jetzt verrückt für deine Ohren, die Angst umarmen. Die gehört zu dir. Das ist dein Erleben. Und dann, wenn du die Angst zu dir genommen hast, oder da, was dein Ablenken ist, wenn du dann mit dem zu Jesus gehst, dann hast du einen guten Weg gemacht. Wenn du die Angst aber einfach sagst, ich will die nicht, die wird nie bei Jesus landen. Nie. Das ist ganz wichtig. Das sind so negative Sachen, was ich jetzt vorher aufgezählt habe. Das ist eigentlich eine traurige Predigt, ich weiß es. Aber ich wollte mit Hoffnung hören. Das, was deine Ablenkung ist, wenn du sie erkannt hast, nimm sie zu dir. Oder nimm sie wenigstens an der Hand. Einfach an der Hand nehmen. Und sag, wir gehen miteinander zu Gott. Dann kann nämlich die Angst, die sagt, ich weiß nicht, wie das ist bei Gott, kann zur Ruhe kommen, das ploppt nicht mehr gleich fest auf. Es tut vielleicht mal mein Herz pöppeln. Aber wenn ich dann zu Jesus gehe und sage, Jesus, ich habe einen riesen Schiss von dir. Eigentlich weiss ich gar nicht, ich habe Schiss, du willst etwas von mir, und ich denke, ich kann das nicht. Und merken wir etwas, wenn man das, was uns ablenkt, anfangen zu benennen, sind sehr häufig auch recht negative und unschöne Sachen. Wenn wir das anfangen zu benennen und können zu uns nehmen, als ein Teil von meiner Geschichte, ein Teil von meiner Bewertung in meinem Hirn, geschrieben in meinem Herz, weil unsere Gefühle sind im Herz. Und halt, wenn ich Pech habe, auch wirklich tief abgeleitet als Reflex. Also ich behaupte heute, meine Angst, Gott zu begegnen, was will er, ist traumatisch gewesen. Bin ich heute eigentlich überzeugt. Ich bin Gott extrem dankbar, dass ich es anblicken durfte. Dass es wirklich mit Gott erleben, wie er befreit. Und wenn wir zu Jesus gehen und ihm die Angst geben, oder was immer dein Gefühl ist, deine Empfindung, deine Bewertung, dann haben wir freie Arme. Wir haben freie Arme, um zu Gott zu gehen, dass er uns umarmen kann. Und wir haben freie Arme, mich selber zu umarmen und andere. Spürt ihr etwas? Unsere Ablenkungen, die haben vielmals nicht die Idee von «Gang weg», sondern «Ich will sie empfangen, ich will sie verstehen und auch damit zu Gott gehen». Wenn ich es auch behalte bei mir, wünsche ich dir viel Vergnügen, dann hast du dich besser kennengelernt. Aber das befreiende Moment ist dort, wo ich wirklich darf sagen, so, wir gehen miteinander, meine Angst oder meine Ablehnung, die ich empfinde, oder meinen Stress, den ich habe, wir gehen miteinander zu Jesus ans Kreuz oder zum Vater ans Herz. Und ich darf dort das loswerden, was eigentlich in mir geformt ist. Und ich habe eine ganz gute Nachricht. Wenn ihr bei Gott ankommt und euer Thema könnt ablegen, wenn ihr einfach wieder merkt, hey, der Gott hat mich wirklich gern, wisst ihr, was passiert in mir nicht? Sie macht eine neue Erfahrung. Er speichert das ab, dass das gut ist und dass der Gott wirklich zu mir steht, dass er mich liebt. Oder welche Erfahrung du zum Beispiel auch merkst, hey, ich bin so viel leichter, seit ich das durfte ablegen. Die Leichtigkeit, die speichert unser Hirn ab und dein Leben geht besser. Gott hat uns einfach sensationell gemacht, so in der Zusammenarbeit miteinander. Und ich möchte, also ich wünsche uns, dass wir verstehen, wie wir mit diesen Sachen umgehen sollen. Wo wir merken, die tun uns ablenken von Sachen, die uns eigentlich gut täten. Das sind sehr häufig so Punkte, die ich erwähnt habe. Nimm also deine Angst, dein Versagen, deine Wut, deine Ablehnung, das Misstrauen oder sogar dein Verstummen, nicht mehr können reden. Manchmal erleben wir mal, was würde ich Gott denn noch sagen? Was soll ich denn noch sagen? Auch dein Verstummen, die Resignation oder die Bitterkeit. Es nicht verstanden sein. Es nicht angenommen sein. All diese unschönen Anteile von deiner Geschichte. Nimm sie zu dir und geh damit zu Jesus. Du hast damit einen Mut entwickeln mit deinem Unfertigen. Und das sind wir alle. Das weiss Gott, die Unfertigkeit erkennt die. Und für ihn ist es überhaupt kein Problem, uns unserem Unfertigen entgegenzunehmen. Er kennt auch dich dort, wo du dich schämst, dort, wo du Schuld empfindest. Und ganz mega finde ich Römer 8,1. Wer in Christus ist, da ist kein Verdammnis. Da sind wir nicht Verurteilte, sondern sind wir Empfangene. Darum sind wir auch Eingeladene, mit dem, was uns da so anlastet, das zu uns zu nehmen, bekannt zu machen und mit dem zu Jesus zu gehen. Bei ihm ist kein Verdammnis. Er liebt es, wenn wir mit dem kommen, wo wir beladen sind. Er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen sind. Ich will euch Mut geben. Ich will euch frisch machen. Ich möchte euch ganz kurz die Geschichte von Petrus vor Augen malen. Petrus war ja sehr ein eifriger Jünger gewesen. Wahrscheinlich so ähnlich wie ich. Und er hat Jesus verteidigt durch alle Böden. Hat Jesus das nötig gehabt? Hat Jesus die Verteidigung nötig gehabt? Ich glaube auch nicht. Aber er ist überall angestanden. Für Jesus, dem muss man schauen. Also der und das Kreuz, das geht nicht. Wo es dann so weit war, was hat Petrus gemacht? Er hat Jesus verraten. Dort ist eine von seinen Beurteilungen vorgekommen. Hast du ein Herz gemalt? Superschön. Dort hat das, was seine Bemerkungen waren, von seiner Geschichte, ist dann aufgeploppt. Oder wieso hätte er Jesus so verteidigen müssen? Hätte er doch nicht müssen. Und dort ist das Wahre vorgekommen. Er hat dort Jesus verleugnet. Er ist nicht zu ihm gestanden. Und der Petrus hat sich zu tief geschämt. Zu tiefst. Und was hat der Petrus gemacht, nachdem Jesus so verstanden war? Sie sind einander wieder begegnet. Von Herz zu Herz. Und Petrus, zu tiefst, in der Scham, der fragt dann doch Jesus geradeaus, hast du mich lieb? Du Schreck und Graus. Das ist die dümmste Frage in dem Moment. Aber spürt er etwas, was dort passieren konnte? Jesus hat einen Damen aufgetan, ist ihm begegnet, Petrus hat es zulassen. Er ist mit seiner Scham zu Jesus. Er hat ihn nicht vorher anblicken. Er ist mit der Scham zu Jesus. Und dann, dort in dem Moment, wo Jesus fragt, liebst du mich, hat ihn dreimal gefragt. Ich glaube, mit jedem Mal ist der Petrus kleiner geworden. Die Scham viel grösser, weil er ja gewusst, was er gemacht hat. Und er resigniert eigentlich und gleich spürt, da ist meine Liebe pur wie sie wie und sagt, du kennst mein Herz. Und dort ist der befreiende Moment passiert. Er ist mit seiner Scham gekommen und hat gesagt, Jesus, du kennst mein Herz. Und das ist nachher passiert. Jesus sagt, Petrus, weide meine Lämmer. Er ist nachher ein Apostel geworden, gesetzt von Gott, befreit von Gott, für das, was da war. Und das dunkt mich, die Geschichte von Petrus beeindruckt mich immer wieder. Genau das, was so abgelenkt hätte, wenn er nicht zu Jesus gegangen wäre mit seiner Scham über dem, was er gemacht hat. Vielleicht hätte er sich wieder Judas erhängt, weil er nicht mehr durchgesehen hätte. Und ich wünsche, dass wir verstehen, das Unangenehme in uns, was wir manchmal empfinden, wirklich in die Arme zu nehmen und zu sagen, und ich gehe genau mit dem gehe ich zu Jesus. Und wenn du nämlich mit dem gegangen bist, hast du nachher mit der Ablenkung auch kein Problem mehr, weil du erlebst, wie Jesus wirklich frei macht, wie Jesus Lasten abnimmt, wie Jesus etwas in dir freisetzt, wo manchmal so angehaftet ist. Und das ist unser Gott. Im Johannes 6,7 sagt Jesus, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Und da sagt er eine tiefe Wahrheit, weil das Bewertungssystem von den Menschen, die rundherum waren, war ein anderes. Sie haben zum Teil das gar nicht wollen sehen. Weil es hat für sie ja auch ein Bekenntnis gebraucht. Ich brauche den Gott. Oder ja, eigentlich hat er recht. Und zu dem Schmerz, der innen durchsteht, Und dann sagt er aber gerade weiter, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Das ist das Herz von Jesus. Wer zu mir kommt, der wird dich nicht wegweisen. Und mit welchem lang erfahrenen Ablenkungsmuster du unterwegs bist, er wird dich nicht abweisen, sondern er wird dir helfen, dass du dich befreien von dem, dass du es ablegen kannst, dass es bei Jesus ist. Weil es hat zu deiner Geschichte gehört und es ist ein Teil von deiner Geschichte. Und dort kann genau das passieren, wo nachher wir in eine Freiheit hineinkommen, obwohl deine Geschichte ist. Wir können diese Geschichte nicht auflösen. Aber was aufgelöst werden kann, ist der Schmerz, wo wir aus unserer Geschichte bei Jesus ankommen. Und Jesus sagt nicht, wie du sollst kommen. Er sagt nicht, also lass mal, wenn die Wohnung geputzt ist, wenn alle zufriedengestellt sind rundherum, wenn alle Telefone gemacht sind, alle E-Mail, du super gestellt bist und geschminkt, dann kannst du dann kommen. Jesus sagt, kommt. Und er nimmt uns an, wie wir sind. Wir haben nämlich vielmal auch so, also ich als Hausfrau, vielmal das Gefühl, es muss selber gemacht werden, selber gemacht werden, selber gemacht werden. Ah, und das Mail gemeint wird auch noch raus. Ist das so relevant? Merkt ihr etwas? Viele fühlen euch sehr betroffen, wie ich mich gerade auch. Das ist doch unser Leben. Lassen wir unsere Ablenkungen von Gott erkennen. Und dann mit denen zu ihm gehen. Psalm 139, der letzte Vers. Ich bin Fan von dem, ich weiß nicht, wie viel Mal ich den schon zitiert habe. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und es geht nicht um das Prüfen, du bist denn im Fall, sondern um das können erkennen. Da bin ich. Da bin ich. Und mit dem gehe ich zu Gott. Mit dem bin ich mit Gott zusammen. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, Moment, einfach bei Gott sein. Vielleicht hast du deine Ablenkung gespürt, vielleicht ja nicht. Aber einfach am Herz von Gott sein und einfach mal mit dir selber, was sind meine Ablenkungen? Und wir lassen dazu, das Lied, wenn wir das letzte Sonntag schon laufen lassen, ziehe mich an dein Herz. Das geht 5 Minuten lang. Du kannst einfach 5 Minuten eintauchen in dem, wo du bist. Was ich weiss, gerade abgeht in dir. Und einfach im Wissen, da steht Jesus und sagt, komm zu mir. Ich wohne in dir, ich will Herz zu Herz verbinden. Und mach mit Gott fest, was du spürst, was dich ablenkt. Und geh damit. Pack's, nimm's und geh damit zu Jesus. Das ist der beste Ort. Zieh mir an dein Herz.